Mikroperspektive, der Poetry Slam Talk auf Max Neo mit Yannick und Rahel.
Willkommen bei Mikroperspektive, dem Live-Podcast hier auf Max Neo. Wir sind Rahel
und Yannick.
Und wir treten beide seit 8 Jahren bei Poetry Slams und anderen Literaturveranstaltungen auf.
Und in unserer Sendung sprechen wir alle 2 Monate mit einem Gast über alles rund um das Thema Schreiben und Poetry Slam.
Unser heutiger Gast ist Kati Mock. Sie wurde am Bodensee geboren, hat in Tübingen Toxikologie studiert und darin auch promoviert und moderiert inzwischen monatliche Poetry Slam Veranstaltungen in Nürnberg und Erlangen. Magst du noch irgendwas hinzufügen?
Einfach auch Hallo sagen. Hallo, danke für die Einladung. Das passt doch schon mal ganz als guter Überblick. Danke.
Ja. Bevor wir so richtig ins Thema Slam und Schreiben und Veranstalten einsteigen, habe ich ganz kurz vorab eine Frage. Was macht eine Toxikologin?
Also ich bin ja eigentlich Biochemikerin mit Spezialisierung auf Toxikologie. Das heißt, ToxikologInnen beschäftigen sich vor allem mit Krebsforschung tatsächlich. Also weil Toxine, Gifte, eigentlich ist ja alles ein Gift, das kommt nur auf die Dosis an, die wirken sich halt hauptsächlich aus, dass sie die DNA verändern und dann zu Krebs führen häufig und deswegen ganz viele da wichtige Grundlagenforschung machen. Das machen die meisten ToxikologInnen. Natürlich gibt's auch so fancy Stellen, wo du dann einen Giftnotruf besetzt und dann irgendwer anruft und irgendwas weiß. Oder ich fand es auch einfach sehr interessant, diese Vergiftungen, die es alle so gibt, die überhaupt nicht üblich sind, wie die dann aussehen. Aber das ist ja mehr so Lehrbuchwissen, was man nicht im Alltag anwendet.
Also auch wirklich so Leute anrufen, so mein Kind hat das und das gegessen und so? Oder?
Ja, wobei das machen nicht FachtoxikologInnen. Aber theoretisch, also es gab einen Doktoranden bei uns, als ich angefangen habe dort in der Arbeitsgruppe, der hat es so hobbymäßig stundenweise in der Woche tatsächlich gemacht, dass der dann so Sachen beantwortet hat.
Stelle ich mir auch sehr lustig vor.
Bei so einem Science-Podcast gerade, aber es gibt ja auch Science-Slam, das wissen vielleicht manche gar nicht. Also da muss man wissenschaftliche Vorträge möglichst unterhaltsam aufbereiten. Aber du wolltest noch was sagen?
Ich wollte nur sagen, dass ich als Kind mal in so einen gepressten Kaffeesatz gebissen habe, weil es wie ein Keks aussah. Das ist Sachen, wo man als Eltern da aus ist so, da braucht man vielleicht doch irgendwelche ToxikologInnen. Weil man aber nicht weiß, ist Kaffeesatz für so ein Baby giftig?
Nee, also aber rein, man muss nicht Toxikologie studiert haben, um das zu wissen. Also
wahrscheinlich haben die so eine Checkliste und das ist ja üblich, was Kinder so machen und so auch übliche Medikamente, die Leute zu Hause rumliegen haben und dann essen das Kind und sowas. Ne? Also ich habe das nie gemacht, ich weiß das nicht. Nee. Aber ich habe tatsächlich Science Slam auch schon gemacht.
Ah ja, cool. Ja.
Also zu welchem Thema dann?
Tatsächlich zu meinem Promotionsthema und den letzten Science Slam, den ich gemacht habe, das war ungefähr vor einem Jahr, das war im April letzten Jahres. Da habe ich dann das Thema ein bisschen angepasst, weil ich es nicht mehr so spannend fand und auch weil ich habe nicht so ein cooles Ergebnis einfach gehabt in meiner Doktorarbeit. Ich habe halt, wie es halt so ist in der Forschung, man versucht ganz viel und da kam halt ganz viel raus, dass es keine Wirkung hat. Mhm. Und dann ist es halt aber ein bisschen langweilig zu präsentieren. Und mir hat einer mal gesagt, dass es schon ein bisschen negativ ist, weil ich halt über Krebs gesprochen habe. Aber das haben wir halt gemacht.
Ist ja auch wichtig.
Und andere, die dort waren bei dem Science Slam, die eine hat dann erzählt von der Bevölkerung auf dem Mars und der andere dann über so ein ganz tolles neues Verfahren mit neuen Materialien. Und das sind natürlich spannende Themen auch alle und die sind positiv nach vorne gerichtet. Und ich hatte nichts dafür, dass ich halt mich mit Krebsforschung beschäftigt habe. Und dann, dann hat man halt Krebs und stirbt vielleicht.
Verstehe ich aber auch, dass man dann als Ausgleich vielleicht so Slam braucht, um da so ein bisschen einen Ausgleich zu haben und sich dann eben mit irgendwie, keine Ahnung, WG-Jokes und so zu beschäftigen. Wobei, da reden wir vielleicht gleich noch drüber, wie sich Slam vielleicht auch verändert hat, auch von den Themen her. Ja. Du hast nämlich auch während des Studiums angefangen mit Poetry Slam.
Genau.
Vor 14 Jahren war das, 2010. Mhm. Warum machst du immer noch Slam?
Also ich soll nicht beantworten, warum ich angefangen habe, sondern warum ich es immer noch mache.
Also du kannst eigentlich damit einsteigen, warum du angefangen hast.
Ich habe angefangen tatsächlich, ich habe immer Theater gespielt, auch während der Schulzeit und später dann während dem Studium an sich nicht, tatsächlich erst wieder angefangen, als ich promoviert habe, weil ich keinen Kontakt hatte. Weil wenn man so Naturwissenschaften studiert, die sind häufig, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, in der Stadt in Würzburg, in Tübingen sind die räumlich auch wahnsinnig weit voneinander getrennt. Die sind in der Stadt, die in alten, zum Teil auch abgefuckten Gebäuden, muss man sagen, sind die Germanistik etc. untergebracht und die Naturwissenschaften sind oben auf dem Berg, ganz weit weg in so hässlichen Betonklötzen. Mhm. Das heißt, du bist räumlich schon getrennt und du kriegst nichts mit. Und mir hat es auch mein ganzes Studium lang gefehlt. Also es war so einseitig. Und dann habe ich gesehen, dass es auch Impro-Theater gibt, an der Uni angeboten wird, Kurse und habe da wieder angefangen mit. Das habe ich auch in der Schulzeit mal gemacht. Und über das Impro-Theater habe ich Leute kennengelernt, die auch Poetry Slam machen. Und dann dachte ich, oh, das ist ja voll gut, dann kann ich auch mal einen Workshop machen, um mein Reimen zu üben. Weil ich dachte, beim Poetry Slam steht man immer auf der Bühne unter Texte, die sich reimen und die man auswendig vorträgt. Das waren nämlich die einzigen Leute, die ich kannte, die das so machen. Und dann dachte ich, ich übe mein Reimen beim Poetry Slam, damit ich das beim Impro-Theater besser kann, weil das nicht so mein Steckenpferd ist.
Hast du schon mal einen gereimten Text geschrieben? Weil ich kenne keinen von denen, gereimtes oder auswendig.
Nein, das war total lustig. Ich bin da hingekommen in den Workshop und die haben so gesagt, ja, jetzt erzählt einfach mal alle rum, warum ihr hier seid und wie ihr auf Poetry Slam kommt und was ihr so wisst. Und dann habe ich das halt auch so erzählt und dann haben die beiden die ganze Zeit gekichert. Und dann sagen die so, ja, jetzt erzählen wir euch, was Poetry Slam wirklich ist, weil der darf man nämlich alles machen. Der darf auch Kurzgeschichten erzählen und ablesen und so weiter. Und dann war ich so, ach so. Dann habe ich das gemacht. Ja. Und so, dann bin ich einfach hängen geblieben.
Ja, und warum machst du immer noch Slam?
Ja, warum mache ich es immer noch? Also bestimmt einerseits selber auftreten mache ich ja gar nicht mehr so oft, weil ich gar nicht die Zeit dazu habe tatsächlich. Und auch Texte schreiben fällt ein bisschen hinten runter. Ich mache das aber trotzdem gerne. Ich stehe da immer noch gerne auf der Bühne, weil du einfach dieses, du hast halt deine 5 Minuten und die Leute müssen dir zuhören ja sozusagen. Und das ist ja auch ein Privileg, einen Raum zu haben und ein Publikum zu haben, das dir zuhört und du etwas sagen kannst, was dir wichtig ist oder vielleicht auch gesellschaftlich wichtig und eine Bedeutung hat. Das ist das eine, was ich prinzipiell sehr schön daran finde und dass es eine niedrigschwellige Bühne ist. Und vor allem aber auch, ich veranstalte ja sehr viel und moderiere sehr viel, gebe ich halt gerne anderen eine Bühne und versuche Dinge vielleicht besser oder anders zu machen, als ich es erlebt habe. Und auch gerade im Nachwuchs, also im U20 Poetry Slam, da ist es halt auch, ich weiß nicht, da kommt man einfach nicht los davon, weil das einfach dann so schön ist, wenn man sieht, wie die anfangen, wie die wachsen, wie die Selbstbewusstsein gewinnen und einfach so sich da eben auch verwirklichen können und dann ihnen die erste Bühne geboten wird, manchmal mit 14, 15. Und wenn man die dann so sieht, ich meine, ich habe euch ja auch begleitet. Ja,
wir haben Disclaimer vielleicht, ja, wir haben auch genau auf Kati Slam angefangen tatsächlich. Also meinen ersten richtigen Slam-Auftritt hatte ich auch beim U20 Slam Erlangen.
Warst du dann noch 14 oder schon 15?
15.
Ja, und das ist halt einfach total krass, wenn man das dann so sieht. Und die sind einfach auch so, na, weißt du, wenn du Poetry Slam so als Business, die Leute sind dann vielleicht schon ein bisschen abgebrühter und die wissen, was kommt gut an beim Publikum, und dann machen sie das genau so, um gut anzukommen. Und beim U20 Poetry Slam, die sind einfach so direkt, also so unverblümt und nicht berechnend. Und das ist halt auch einfach total schön. Ja. Und auch vor allem, ich werde ja auch immer älter, die bleiben ja alle immer ungefähr gleich. Ist es für mich ja auch irgendwie schön, dass ich so, das klingt jetzt so blöd, an der Jugend dranbleibe, weil man halt mitkriegt, was beschäftigt die und was für kluge Gedanken haben die auch oder was beschäftigt immer alle 15, 16-Jährige. Ja, und das ist irgendwie
schön. Was würdest
du
sagen, ist eine Sache, die sich so durchzieht, die schon vor 10 Jahren Dauerthema bei U20 Slams war, und was ist eine Sache, die vielleicht jetzt anders ist?
Also was Dauerthema ist, ich glaube, immer irgendwie so ein bisschen eins, oh, die Welt und ich und
auch so original meine Texte, als ich 17 war, die Welt und ich.
Ja, wow. Und irgendwie so, vielleicht auch alles, was schlimm ist und so Selbstzweifel und keine Ahnung. Was sich geändert hat, ist, denke ich vor allem, also auch so, was sich gesellschaftlich verändert hat. Mhm. Es gibt unglaublich viele, die auch queer positiv sind oder eben queere Themen mitbringen und sich damit stark beschäftigen. Klar, auch ich denke, spätestens seit Friday for Future ist auch alles, was um das Thema Klima und Klimaschutz und so dazu kam, hat sich auch so in den letzten Jahren etabliert. Ich glaube, das war vor 10 Jahren noch nicht so präsent, aber das sind halt so die gesellschaftlichen Themen und das merkst du dann, ja. Und dass die einfach auch da offener sind und irgendwie netter auch.
Also
ich habe auch das Gefühl, dass die 15-Jährigen heute netter zueinander sind und offener, als das der Fall war, als ich 15 war.
Ja. Ich habe auch schon den Eindruck, dass da auch mehr, Leute achtsamer und aufmerksamer miteinander umgehen. Und was ich total bemerkenswert finde, also Yannick und ich, wir moderieren und veranstalten ja auch den Nachwuchs-Slam mittlerweile in Würzburg. Und was ich im Vergleich zu meiner Anfangszeit, die ja jetzt auch so 8 Jahre schon her ist, schon feststelle, dass wahnsinnig viele junge Menschen über psychische Erkrankungen sprechen. Und das war vor 8 Jahren schon auch so ein bisschen immer mal wieder. Und tatsächlich bei uns, es sind unfassbar viele jedes Mal im Line-Up, also mehrere Texte zu diesen Themen. Mhm. Und es sind alles so Dinge, die natürlich das prägen, wenn junge Menschen da mehr drüber sprechen, sich mehr drüber sprechen zu trauen, so auch über ihre Bedürfnisse, über ihre psychische Erkrankung, vielleicht auch schon in Therapie sind und so. Das sind alles Sachen, die einen, glaube ich, sensibler und umsichtiger auch mit anderen Menschen und mit sich machen. Mhm. Deswegen finde ich es total plausibel, dass sie einfach fürsorglicher vielleicht auch miteinander umgehen irgendwie und
total
mehr auf dem Schirm haben, was Leute brauchen und
voll schön.
Hast ja auch gesagt, sie bringen viele queere Themen mit.
Ja.
Jetzt mal ein bisschen über U20 hinausgehend, wie feministisch ist Poetry Slam Stand heute, würdest du sagen?
Ich glaube, das kommt ganz drauf an, wo du hingehst. Also ich denke auch, Poetry Slam ist immer noch ein sehr, sehr weites Feld und es gibt irgendwo in Hintertupfing einen alten weißen Thomas, der in der Moderation nicht gendert und sexistische Witze macht.
Ich wollte gerade schon sagen, oder in Schwabach, aber dann war der letzte Teil war dann nicht mehr so ganz passend. Also liebe Grüße an Thomas Schmidt, der ja auch ein vom Alter her eher überdurchschnittlich ist. Ich hoffe, er hört jetzt einfach nicht zu. Ich sage einfach nur das. Also red einfach weiter, Kathi.
Wo war ich? Das gibt es. Aber ich denke, insgesamt, wenn du so die Szene betrachtest, also die Leute, die auch gut vernetzt sind und sich miteinander austauschen, gerade auch auf den MeisterInnenschaften, sind da sehr aware. Und auch der Begriff ist ja schon ein bisschen negativ besetzt, woke. Also würde ich schon sagen, dass Poetry Slam auch im Vergleich zu anderen Szenen oder Gesellschaftsgruppen, wo ich mich aufhalte, viel weiter ist in Diskussionen und Gedanken, wo du nicht irgendwelche Grundsatzdinge erstmal klären musst, sondern schon über was ganz anderes verhandelt wird. Ne? Also dieses in der Moderation gegendert wird, 2016 war das schon der Fall. Aber es hat angefangen, als ich angefangen habe mit Slam, war das noch nicht so üblich. Ne? Und das ist schon auch viel passiert. Und deswegen denke ich, je nachdem, wer veranstaltet und wie sensibel die Leute sind, ist Slam schon feministisch, aber ich sehe auch genauso Veranstaltende oder Veranstalter, kann man schon sagen, denen es egal ist, wo du auch siehst, ah okay, da sind 5 Leute, das ist eine Frau im Line-up, okay, wie kann das sein, warum und bei anderen halt nicht. Also bei mir ist es häufig entweder ausgeglichen, weil ich da auch drauf achte, Flinter sind ausgeglichen oder Überschuss auch. Ja, also, und das ist, ich denke, findet man alles, aber da, wo ich hingehe, vielleicht aber auch, weil das die Bubble ist mit Gleichgesinnten, finde ich schon, dass Slam feministisch ist.
Aber so Thema Gleichgesinnte, das finde ich nämlich sowieso arg. Also bestimmt passiert auch, oder es ist so, in der Slam-Szene passiert auch noch ganz schön viel Mist und es gibt ganz viele Leute, denen es komplett egal ist oder die sogar irgendwie aktiv manchmal dagegen arbeiten. Aber man hat Gleichgesinnte und ich zumindest bin in eine Szene reingewachsen, wo es das schon gab, wo ich wusste, wo ich meine Gleichgesinnten finde, wo ich nicht alleine stehe und wo ich mir irgendwie Verbündete suchen kann. Und ich glaube, da gibt es halt Szenen, wo das wirklich ganz anders ist. Also da habe ich jetzt nicht so viel Einblick, so zum Beispiel so Stand-Up- oder Rap-Szene. Ja. Aber das, was ich so mitbekomme, ist da schon ganz anders, wo man dann, wenn man irgendeinen Mist abbekommt, so dann auch viel länger damit alleine ist und nicht die Vernetzung hat, sich dann die Unterstützung zu suchen. Das liebe ich an der Slam-Szene, dass ich genau weiß, wem kann ich schreiben, wenn ich auf irgendeiner Bühne irgendeinen Mist erlebt habe und wir sind gegenseitig irgendwie füreinander da und es gibt die Strukturen.
Ja.
Sie sind schon da. So. Sie können noch viel breiter sein. Mittlerweile, genau. Das ist, glaube ich, auch so der Unterschied zwischen uns, dass da so zwischen unserer Anfangszeit doch einige Jahre liegen und wir da in eine andere Szene reingewachsen sind. Aber ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass ich schon in so eine Szene reinwachsen durfte, wo zwar noch viel passiert, aber mir wurden schon immer Strukturen angeboten und ich wusste, wo ich die finden kann.
Würdest du auch sagen, das ist die Sache, die sich am meisten verändert hat in der Slam-Szene in den letzten Jahren, dass es vielleicht eine bessere Vernetzung gibt?
Ja, die Vernetzung war schon vorher da, aber wer war da vernetzt?
Ne? Ja.
Also ich war auch noch häufig die einzige Frau am Abend bei einem Line-Up von bis zu 12 Leuten.
Ja, krass.
Und das ist 14 Jahre, 13 Jahre her, ne? Das ist eigentlich gar nicht so lang. Und da gab es keine Slam-Alphas, da gab es keine irgendwelchen Personen, die sich mit Awareness oder irgendwas beschäftigen. Da kannte ich auch den Begriff Awareness noch überhaupt nicht, ne? Ich glaube, Awareness-Team habe ich das erste Mal 2019 gehört, also auch noch gar nicht so lang. Und das hat sich massiv geändert, auch die Leute, die da sind. Und weißt du, wenn du so eine kritische Masse mal erreichst, dann sind da ja einfach mehr da und dann ist dann eine Vernetzung da und dann ist die ganze Stimmung anders. Also was sich definitiv verändert hat, ist die Stimmung in einem Backstage bei einem Slam. Also es ist wirklich, als ich angefangen habe, ich erinnere mich wirklich, einzige Frau im Backstage, der ganze Kühlschrank war voll mit Schnapsflaschen, alle haben geraucht. Ich weiß nicht, wie viele Hände ich auf meinem Knie hatte. Ich habe es weggelacht, weil ich bin ja so ein lockeres, cooles Mädchen, ich will ja nicht eine Spielverderberin sein. Fand es dann in dem Moment nicht schlimm. Und im Nachhinein denkt man sich dann, eigentlich war es doch nicht so cool. Und deswegen ist es schon schön, dass sich das verändert hat. Und noch früher war es ja noch krasser, wo es noch so wenige Frauen gab, dass die sich wirklich nie getroffen haben. Also es hat Mieze Medusa aus Wien hat das mal erzählt. Doris heißt die eigentlich. Und die hat gesagt, die konnten sich ja nicht austauschen, weil die kannten diese anderen Frauen, die es da noch im Poetry Slam gab, die haben die nie gesehen. weil die ja so rar waren, dass man sich nie über den Weg gelaufen ist.
Es wurde ja auch immer dann nur eine gebucht, weil eine reicht ja.
Ja, ja. Und dann war erst recht keine Vernetzung möglich. Mhm. Und dann wurde es halt so ein bisschen mehr, aber ich glaube, schon eher so exponentieller Wachstum dann.
Und mittlerweile gibt es ja zum Beispiel sogar Vereine und so. Und das finde ich halt eine ganz dolle Veränderung, dass es nicht mehr nur Einzelpersonen sind oder dass die Vernetzung auf irgendwelchen Freundinnenschaften beruht, sondern dass es wirklich auch Vereine gibt, also zum Beispiel Slam Alphas, die so dafür da sind, Finta-Personen und Frauen in der Szene irgendwie zu vernetzen. Oder zum Beispiel mittlerweile auch Tinte. Ich weiß gar nicht, ob das ein Verein ist, Bühnentinte.
Es ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob es ein Verein ist. Sie haben irgendeine besondere Struktur, weil es ihnen auch wichtig ist, dass die Leute, die dort Mitglied werden wollen oder mit dabei sein wollen, sich nicht zwingend outen müssen.
Ich glaube, es ist trotzdem ein Verein.
Das kann gut sein.
Ein Verein.
Die Vorsitzenden, die sind auf jeden Fall öffentlich.
Genau. Ja. Mhm. Und die ja zum Beispiel zur Vernetzung von Trans, Inter, Nicht-Binären und Agender-SlammerInnen da sind. Also es gibt sogar mittlerweile so wirklich richtig Anlaufstellen, wo man sich anonym hinwenden kann. Und das basiert nicht darauf, dass du dich mit jemandem irgendwie gut verstehst und befreundet bist, sondern es gibt so institutionelle Strukturen und das finde ich, das finde ich wirklich richtig einen guten Fortschritt. So.
Ja. Voll. Ja. Weil sonst ist es halt trotzdem so eine Buddy-Culture, egal ob das Männer oder Flinter-Personen sind, gibt es ja auch, ne? Dann bist du halt nicht cool genug und gehörst nicht dazu und dann draus kannst du die Person auch nicht ansprechen, dann ist die nicht für dich da, aber so eine Vereinsstruktur, das stimmt, ja, auf jeden Fall.
Ja, wo man auch einfach dabei sein kann, so egal wie lange man das schon macht, egal wie professionell man ist, nicht so dieses, das hatten wir jetzt in letzter Zeit irgendwie auch öfter so, habe ich das irgendwie so gehört, dass vieles so Pausenhofstrukturen sind, weil man irgendwie mit jemandem kann, mit jemandem nicht kann, was ja einfach auch vorkommen kann, selbst wenn man verbündet ist auf bestimmten Ebenen, weil man irgendwie marginalisiert ist, aber trotzdem mit manchen Leuten kann man nicht. Und das ist ganz, ganz viel in der Szene, habe ich das Gefühl, so wer kennt wen, wer ist cool genug in Anführungszeichen und so. Und ich finde, diese Vereine machen das zumindest schon mal irgendwie niedrigschwelliger.
Ja.
Ich will jetzt nicht sagen, dass es da nie solche Strukturen auch gibt, aber ja, da geht es nicht darum, wie viel du bist schon in der Szene, irgendwie wie viel du giltst, wer cool ist so, sondern erstmal kannst du da einfach hin.
Genau.
So ist zumindest die Idealvorstellung und das finde ich schon so eine wichtige Veränderung einfach.
Ja, ich denke auch, dass das so ist, größtenteils. Ne? Also und man findet es ja auch einfach. Ne? Also so du kannst googeln, du findest die Vereine, du kannst da hinschreiben. Es gibt irgendwelche Info-Seiten, Adressen, Instagram, sowas. Und das hilft auch schon mal, weil als ich angefangen habe, ich habe YouTube-Videos geguckt. Ich habe halt recherchiert über YouTube. Und so habe ich dann kennengelernt, wer so in der Szene ist. So sind mir Namen dann begegnet. Und weil ich mir Vorbilder gesucht habe. Ich habe mir Frauen gesucht nämlich. Weil ich habe halt gedacht, tatsächlich auch vielleicht nochmal zur Anfangsfrage auch so ein bisschen zurück. Ich dachte tatsächlich, Frauen machen nur ernste lyrische Texte im Poetry Slam und dürfen nichts Lustiges machen. Ich habe wirklich gedacht, und dann habe ich mir Frauen gesucht, die lustige Texte machen, als Rechtfertigung, dass ich das auch machen darf. Weil ich mich sonst nicht getraut habe, mit lustigen Texten auf die Bühne zu stellen, weil das haben ja nur Männer gemacht.
Wer war das so?
Sarah Bosetti fand ich großartig. Dann Sylvie Le Bonheur aus Mannheim, die leider nicht mehr so viel macht, aber ich hoffe, sie kommt eines Tages immer noch irgendwann wieder zurück. Die ist richtig cool. Und Katja Hofmann auch aus Halle, auch super coole Person. Mhm. Die ist ja auch noch präsent als Veranstalterin oder Moderatorin. Ja, Bente Wahlemann, die leider nicht mehr aktiv ist. Lara Stoll aus der Schweiz. Mhm.
Das heißt, du hattest am Anfang Bock, lustige Texte auch zu machen.
Ja.
Ist es mittlerweile anders? Hast du mittlerweile noch mehr einen politischen Anspruch auch an deine Texte? Hat sich das verändert?
Ich denke, dass das da immer irgendeine Message ist, weil es immer irgendwas ist, was mich beschäftigt. Deswegen ja, politische Message, feministisch, ja, schon immer oder meistens. Also ich mache fast nur lustige Texte. Manchmal schreibe ich auch was anderes. Ich habe, weil ich ja nicht so viele Auftrittsmöglichkeiten habe, probiere ich das wahrscheinlich auch nicht so viel aus oder teste das nicht so viel. Aber ja,
darf ich auch. Die Frage klingt ein bisschen provokant. Ich meine sie aber tatsächlich ernsthaft so. Wann hast du das Gefühl, könntest du für dich aufhören, feministische Texte zu schreiben?
Ach so, ja, wenn die Ungerechtigkeiten nicht mehr da sind, ne? Also, wenn das Patriarchat zerstört ist, wir kein Matriarchat errichtet haben, sondern einfach wirklich gleichberechtigt in einer Nicht-Dominanz-Gesellschaft, die nicht diskriminierend ist und nicht ausschließend, sondern integrativ ist und nicht auf die Schwächeren, also die Schwächeren unterstützt und fördert. Aber ich weiß nicht, ob das passiert, solange ich noch lebe.
Das Lachen.
Selbst wenn es im Oberflächlichen viel richtig ist, dann hast du Mikroaggressionen im Alltag und es gibt so viel einfach. Also da sind wir noch lange
ja,
nicht.
Ja, es hört ja auch mit Feminismus irgendwie nicht auf.
Also, nein. Das ist, je mehr man sich beschäftigt und so mehr Dinge man weiß, es ärgert man sich ja noch mehr. Und das ist ja auch bei so vielen, gerade meiner Firma erlebe ich halt Leute, die halt nicht so feministisch sind oder denken, man braucht es nicht, weil sie es einfach nicht so wissen. Ich möchte die manchmal so nehmen und schütteln, dass sie so ihre Augen mal öffnen und erkennen. Und dann, wenn sie es dann verstehen, dann würden die denken, oh mein Gott, oh mein Gott, stimmt.
Aber ich finde, das hat ja auch kein Ende, so dieses Verstehen. Das merke ich ja bei mir selber immer. Es ist mir total unangenehm, was ich vor ein paar Jahren irgendwie als feministisch irgendwie betrachtet habe oder so, wie ich jetzt merke, so, das war mega der ausschließende Feminismus. Muss auch noch, weil ich einfach super viele Sachen nicht auf dem Schirm hatte. Und ich will jetzt auch nicht so mich darstellen, als hätte ich jetzt alles auf dem Schirm, sondern das geht mir so kontinuierlich so, dass ich merke, oh Gott, was habe ich damals noch nicht gecheckt? Und ich glaube, das ist halt ständig. Und ich glaube, wenn man so einmal angefangen hat damit, dann kommt man in so ein kontinuierliches Ding rein von, oh Gott, ich kann noch dieses besser machen und jenes besser machen. Mhm. Und manche fangen halt gar nicht an und sind so, ist mir alles egal.
Ja, vor allem, wenn du sagst, intersektionaler Feminismus, was ja dann auch gerne gebraucht wird, was ich auch benutze, weil ich das sein möchte. Mhm. Aber das bedeutet ja auch, das kommt ja aus der schwarzen Bewegung. Ja. Und da geht man auch gleich in Rassismus rein. Und wir sind halt einfach weiße, privilegierte Menschen, die sich ihrer Privilegien auch nicht so bewusst sind und was wir alles für Rassismen internalisiert haben und so weiter. Und da glaube ich, da bin ich überhaupt nicht frei von, auch wenn ich es natürlich überhaupt nicht sein möchte. Und das ist sehr unangenehm, wenn du da Sachen aufdeckst. Also auch gerade bei der Black Lives Matter Bewegung dann, die 2020 losging, da wurde ja sehr viel Bücher und Sachen veröffentlicht. Das ist schon ein harter Tobak dann, ne? Und das ist unangenehm und das ist halt unangenehm für einen selbst. Aber Rassismus geht ja uns was an, nicht die Menschen, die da Betroffene davon sind. Die sind ja betroffen von Rassismus, den die anderen ausüben. Und das ist bei Feminismus dann ja genauso, wenn es dich, wenn du Auslöser oder Teil des Systems bist, ist unangenehm, will man ja nicht wissen.
Ja, genau. Und ich finde es halt was man irgendwie vielleicht auch lernen muss, dann auszuhalten, dass man selber oder das eigene Verhalten, die eigenen internalisierten Sachen, die Sachen, die man nicht versteht, die man vielleicht nicht verstehen will manchmal, dass das Problem ist und dass man selber Teil des Problems ist. Ja, also weiß nicht, das ist halt was, dem man sich erstmal aussetzen muss. Und ich finde aber, ab dann wird es so wertvoll, dieser Weg, sich damit zu beschäftigen, weil ich schon die Erfahrung mache, so ja, man steckt Arbeit rein, wenn man bemüht ist, irgendwie Dinge diverser zu gestalten, seine Bühnen, seine Texte, keine Ahnung. Aber ich finde, die Arbeit lohnt sich halt voll. Also mir gefällt diese Art besser und
auf jeden Fall.
Ja. Ich habe auch nicht, also ich weiß nicht, ich will das auch nicht für andere Menschen machen, dass ich sage, oh, du darfst auf meine Bühne, sondern ich möchte das lieber. Ich will lieber diese Bühnen sehen, wo verschiedenste Menschen auftreten können.
Ja. So, ja, also, das macht es ja auch spannender. Ja, ist ja sonst langweilig, wenn immer die gleichen sind.
Absolut.
Ja. Bei feministischen Texten zum Beispiel geht es ja ganz oft darum, sich so gegen Vorurteile und Schubladendenken zu wehren, um eben nicht ständig auf eine Rolle reduziert zu werden. Mhm. Aber gleichzeitig frage ich mich, ob nicht manchmal dieses Schubladendenken auch gefördert werden kann, wenn zum Beispiel Flinter-Personen sehr oft über ihre eigenen Erfahrungen schreiben, ihre Identität thematisieren, vielleicht auch die Unterdrückung, die sie erlebt haben. Also dass das vielleicht, dass man dann leichter sagen kann, jetzt ist wieder geht's da um die Identität. Also hast du da einen Weg? Wie gehst du mit dieser Ambivalenz um?
Also das ist voll schwierig. Da hast du natürlich schon auch recht, ne? Und ich finde manche Themen halt auch langweilig, wenn ich sie oft genug gehört habe. Aber das ist ja auch unabhängig von jetzt davon, dass es ein feministisches Thema ist. Ich glaube, dass das halt dann mehr auffällt oder da mehr drauf geachtet wird. Aber nehmen wir den witzig zitierten WG-Text, den lustigen WG-Text eines Typens. Aber den gibt's ja immer noch. Und die werden immer noch abgefeiert, ne? Und da sagt keiner, ach, schon wieder. Also das Publikum so. Aber bei einem feministischen Text sagen sie, ach, jetzt geht's da schon wieder drum. So, das ist die eine Sache. Und dann ist halt auch die andere Sache immer, nur weil ein Thema wichtig ist, heißt es ja nicht, dass der Text gut ist. Ne? Also es ist ja auch die Frage, wie machen das die Leute? Und ist es auch ein Mehrwert? Also ich habe auch schon ganz oft irgendwie Themen gehabt, die mich interessiert haben oder wo ich drüber nachgedacht habe. Aber dann dachte ich, nee, da gibt's schon einen Text zu. Klar, meiner wäre vielleicht anders, aber dann hatte ich dann keine Lust mehr, das zu schreiben.
Ja. Eigentlich stellen wir am Ende immer eine Frage, die sich darauf bezieht, was für unseren Gast einen guten Text ausmacht. Und für heute hat mir überlegt, die Frage als Abschluss zu stellen, was macht für dich einen guten feministischen Text aus? Ja. Und jetzt nehme ich vielleicht unser Ende schon vorweg und wir müssen am Ende improvisieren, aber ich finde, das passt gerade so gut. Also was ist für dich ein Kriterium, dass du sagst, so ist es wirklich gut gemacht? Was macht für dich einen guten feministischen Text aus?
Also ich rede jetzt nicht über meine eigenen Texte, weil ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt hier die Chefin oder Expertin bin, gute feministische Texte zu schreiben. Das will ich überhaupt nicht sagen. Also ich finde sowieso, ein guter Text ist, hat irgendwelche Wendungen auch, enthält irgendwelche Wendungen drin, ist nicht zu plakativ. Auch ich hasse zu viel Pathos, also wenn es so doofer Pathos ist. Das kann ja auch mal ernst und gefühlig sein, aber wenn es zu viel Pathos ist und du denkst, okay, das hängt jetzt bei meiner Mutter auf einer Postkarte auf dem Kühlschrank, so hat sie sich hingepinnt oder aus der Zeitung ausgeschnitten, so dumme Sprüche, das ist nicht gut. Aber jetzt, ich will sagen, was ist ein guter? Genau, eine Wendung auf jeden Fall, vielleicht ein neuer Aspekt, den man so noch nicht betrachtet hat. Und auch die Frage einfach, wie ist es aufbereitet? Also es ist halt eben, ich mache ja gern was Witziges, aber ich habe trotzdem, denke ich, immer irgendeine Message drin. Irgendwas, was mir halt wichtig ist. Und das schließt sich ja zum Beispiel auch nicht aus. Nur weil was witzig ist, heißt es nicht, dass es deswegen keine Relevanz hat. Und umgekehrt, wenn etwas wichtig ist, muss es nicht ernst präsentiert werden. Ja. Dann ist einfach ein guter Text auch immer... Ja, passt das gut zu der Person auch? Es ist authentisch. Ich finde, das spielt bei Slam schon eine Rolle. Auch klar, lyrisches Ich. Kann man sich drüber streiten, wie viel Kunst, wie viel Authentizität ist dahinter. Aber das lebt ja schon irgendwie davon, dass es auch irgendwie zu der Person passt.
Ich finde auch, man merkt das. Also ich habe nicht das Gefühl, es muss so immer aus der Ich-Person erzählt worden sein. Also es kann auch irgendwie ein abstrakter Text sein. Und da habe ich trotzdem manchmal das Gefühl, irgendwie passt das jetzt. Oder ich glaube, es kommt aus... muss aus einem wahren oder echten Gefühl entstehen. Und dann ist es völlig egal, wie abstrakt der Text ist oder ob er lustig ist oder nicht. Mhm. Aber wenn ich das Gefühl habe, oh, da steckt jetzt wirklich eine Erfahrung dahinter, die irgendwie wichtig für die Person war, ob sie jetzt erlebt hat oder nicht, das ist manchmal, macht auch einen Unterschied. Aber tatsächlich, dass ich das Gefühl habe, es ist jetzt nicht geschrieben worden, um irgendwie eine bestimmte Reaktion auszulösen, sondern es steckt ein Gefühl dahinter und das wollte man irgendwie ausdrücken.
Ja, oder auch doch irgendwie einen Mehrwert bietest, ne? Irgendwas, was neu ist. Es gibt ja so viele Sachen schon, die schon, also wenn du es nur einfach, das ist eigentlich doch das Beste. Oder wenn es nur eine Kleinigkeit ist, wo jemand was im Publikum mitnehmen kann. Aber dann kommt es auch natürlich wieder auf das Publikum drauf an, ne? Wenn ich in Berlin in einem aufgeklärten Hipster-Club was mache, was Feministisches, ist es halt, hat es eine andere Relevanz, als wenn ich das in Bayreuth mache oder
so. Ich habe auch ehrlich gesagt so unterschiedliche Level von feministischen Texten. So meine älteren Sachen sind so ein bisschen so sehr leichterer, zugänglicher Feminismus, wo man jetzt, glaube ich, keine Vorwissen oder so braucht, irgendwie, keine Ahnung, die ich jetzt auch nicht mehr gerne mache, weil ich sage, okay, das ist eigentlich so ein Feminismus, der so sehr, weiß ich nicht, sehr binär gedacht ist und so, also so gendermäßig binär gedacht. Aber manchmal hole ich die dann noch raus, wenn ich zum Beispiel in irgendeinem kleineren Ort oder so bin, wo ich merke, mein Publikum ist gerade sehr konservativ und mit meinen neueren feministischen Texten, wo ich auch irgendwelche Begriffe erklären muss, würde ich da jetzt auch nichts erreichen, dann mache ich die manchmal noch, weil ich weiß, da kriegen die irgendwas so mit. Wenn jemand wirklich sehr weit von meiner Haltung oder so politischen Hintergrund so entfernt ist, also das ist wie so Levels und ich passe es dann auch so ein bisschen an. Und das ist also voll logisch natürlich, weil irgendwie, wenn ich das in so einem hippen linken Kulturzentrum mache, dann sagen die so, okay, ja, ist schön, aber war irgendwie so 2015 Feminismus.
Ja. Ich finde es auch spannend, dass du gesagt hast, mit dem Mehrwert oder das, was Neues einem bietet, weil das ja manchmal auch ein Vorwurf ist, der als Slam vorgehalten wird, nämlich irgendwie dieses Preaching to the Choir.
Ja.
Was, finde ich, aber manchmal auch eine positive Seite hat, weil es kann ja auch einfach zu Empowerment und Bestätigung und Selbstbewusstsein führen, wenn man was erzählt bekommt, was man vielleicht gerne hören würde, aber es einfach auch einem gut tut und wichtig ist, dass man eben so ein Selbstbewusstsein entwickelt.
Ja, voll.
Genau, ich weiß jetzt gar nicht, was ich für eine Frage stellen wollte. Aber tatsächlich, genau, finde ich das nur spannend, weil manchmal finde ich auch trotzdem Texte, die einem nichts Neues bieten, haben auch ihre Berechtigung.
Ja. Hey, und wenn der mal, es kann ja auch sein, dass es literarisch richtig gut gemacht ist und so voll krass im Anapest oder was weiß ich. Und dann hört sich das einfach toll an und ist eine tolle Performance.
Da fällt mir direkt mal ausnahmsweise ein Text ein, den wir, weil sonst reden wir jetzt nicht so konkret über Titel, aber das Slam-Team Tommy und Annika, die haben jetzt die Teammeisterschaften gewonnen, die deutschsprachigen. Und die hatten in ihrem Text inhaltlich, so habe ich es jetzt wahrgenommen, nicht wirklich was Neues. So, es geht irgendwie so viel um Ungleichheit, aber so ein bisschen die klassischen Beispiele, so Gender Pay Gap und so. Mhm. Also jetzt von dem, was du vorhin gesagt hast, haben die jetzt nicht inhaltlich einen krassen neuen Mehrwert oder eine neue Info eingegeben, aber die haben es halt stilistisch so krass gut gemacht.
Ja, ja, ich meine jetzt auch nicht, also man kann nicht immer auch was ganz Neues bringen, ne? Ja. Und eben je nach Publikum ist es neu oder nicht, aber so eine Kleinigkeit. Und das stimmt, also weil du meinst wahrscheinlich den Gender Pay Gap, also sie haben dann gesagt, weil Annika dann ab einem Punkt nicht mehr gesprochen hat im Text, weil ihre Zeit quasi abgelaufen ist.
So
und das war echt mindblowing und das hat man richtig gemerkt, auch im Raum, wie es alle total gefeiert haben, die ganze Poetry Slam Szene, die anwesend war, die waren so geil. Das war richtig gut.
Das war echt einer der besten Texte, die ich irgendwie gehört habe, obwohl inhaltlich da jetzt nicht nichts Neues irgendwie für mich dabei war. Ich finde aber auch, unabhängig davon, Slam soll auch ein niedrigschwelliges Format sein und es gibt natürlich zwar so große Booking-Slams, wo die Leute irgendwie auch viel Eintritt zahlen, wo dann irgendwie Leute auch gebucht werden, die auch dann irgendwie gut unterhalten sollen und so. Das ist vielleicht was anderes. Aber gerade bei so normalen kleinen Slams, die sollen ja auch offen sein. Da gibt es oft offene Listen. Und ich finde auch, das wird dann oft so gesagt, so ja, der Text sagt nichts Neues, ja, der Text, keine Ahnung. Ich finde das schwierig, da überhaupt über Berechtigung zu reden, weil ich mir denke, entweder es ist ein offenes Format oder es ist jetzt keines. Und vielleicht gibt es niemandem was Neues, aber vielleicht hat diese eine Person das gebraucht, so auch 2024 noch mit dem Text auf der Bühne zu stehen, weil es für sie vielleicht neu ist, sich vor Menschen irgendwie so feministisch zu positionieren oder weil es noch eine Herausforderung ist.
Ja.
Und das macht mir auch vielleicht für sich selber und ich finde es auch voll legitim, weil deswegen ist es eine offene Bühne.
So. Ja, und man wächst ja auch. Also das ist ja auch so, Leute verändern sich und die kriegen das ja dann auch mit und man muss sich ja ausprobieren. Man wird ja nicht als fertige Slam-Person ausgespuckt. Also da tut sich ja ganz viel und das ist ja auf jeden Fall legitim. Ich möchte noch eine Ergänzung machen, weil du nämlich auch das Team angesprochen hast. Ich bin ja schon großer Fan von Performance. Und das ist etwas, was ich tatsächlich vermisse in der Poetry-Slam-Szene, dass es nicht mehr so wirklich Performance-PoetInnen gibt, die so richtig die Bühne ausnutzen. Ne? Mhm. Weil die meisten, mich eingeschlossen aber, stehen statisch am Mikrofon und lesen ab. Und das finde ich schon schade.
Also, voll. Ja. Und es gibt einen Auftritt, der mir immer wieder, von dem ich träume, weil ich mich so bereue. Und zwar in Bochum, da war das Finale im Starlight Express Theater. Und die Auftretenden hatten alle ein Sender?
Ja,
oder?
So ein Sucher hieß der, glaube ich.
Genau,
ne? Verfolger hieß es
Verfolger,
sogar.
Genau. Das heißt, du hattest die komplette Starlight Express Bühne mit den Rampen und so, hättest überall hinlaufen können und die Scheinwerfer hätten dich verfolgt.
Ja.
Und aber weil alle nur gewohnt sind, ständig zu stehen, hat das keiner ausgenutzt.
So
und ich war im Nachhinein, war ich so, oh mein Gott, ich hätte meinen Text einfach im Laufen machen können oder irgendwas.
Ja,
so.
Ja, voll.
Und das hat man nicht auf dem Schirm.
Gut,
also das ist echt ein guter Punkt.
Und
so.
Aber da hast du natürlich, da standst unter einem anderen Druck, aber voll. Ja, und also ich mache das schon manchmal auch, dass ich Teile auch auswendig mache, dann finde ich es auch schon mal anders, wenn man die Leute anguckt und sowas oder ein bisschen rumläuft, aber auch echt einer der besten Momente und das ist so simpel, war bei einer Meisterinnenschaft, 2013 war das, glaube ich, in Bielefeld in der Vorrunde, ist egal, wo es war, Jan-Philipp Zimny geht raus, nimmt sich das Mikrofon aus dem Mikrofonständer und geht wieder hinter die Bühne. Es hat halt kein Kabel und dann fängt er an, ein Selbstgespräch mit sich hinter der Bühne zu führen. Und das war so witzig. Ich lag halt am Boden vor Lachen und das ist so, weil es so unerwartet ist. Und ich glaube, das ist halt generell, was ich schön finde bei Slam-Texten, egal in welcher Form sie passieren. Ich finde Unerwartetes schön, also brechen mit Erwartungen und sich auch was trauen.
Tatsächlich auch da
Randomness.
Als Tipp so für alle ZuhörerInnen, auch weil das Leute nicht so auf dem Schirm haben, Teamslam, habe ich schon doll das Gefühl, dass da noch viel mehr Performance passiert und auch viel mehr Unvorhergesehenes.
Ja.
Riesenshoutout an Rabatt auf Alien zu hören.
Ja.
Oh mein Gott. Das ist einfach unfassbar lustig. Und wirklich, die machen auch irgendwie so richtig abgefahrene Sachen und wirklich, man kennt schon 5 Texte von denen und bei der neuen Idee, wenn man einen neuen Text hört, denkt man wieder so, oh mein Gott, wer kommt darauf? So, dann machen die so Achterbahn auf der Bühne, dann geht einer von der Bühne, der andere irgendwie macht. Es ist so unfassbar lustig.
Ja.
Und das passiert schon bei Teamslams generell mehr.
Ja,
und die sind leider immer so schlecht besucht, auch die Teamrunden bei Meisterschaften oder halt viel schlechter als die Einzelslams. Aber wirklich, Leute, wenn bei euch irgendwo so ein Teamslam geht dahin, es ist so funny, es ist cool. Auch die ernsten Sachen sind viel beeindruckender. Es ist nur toll.
Man kann fast Theater spielen und so weiter.
Ja, total.
Und auch spannend, weil du am Anfang meintest, dass du, als du mit Slam angefangen hast, dachtest, es muss irgendwie vorgetragen und lyrisch sein und auswendig. Ich glaube, das ist jetzt immer noch so krass verankert, nicht unbedingt das auswendig sein, aber dass man ein bestimmtes Bild von Slam hat.
Und ja,
ich möchte den Leuten immer auch gerade die Anfang sagen, es ist ein offenes Format, du darfst alles machen, es gibt diese drei Regeln, okay, aber so, du kannst durchs Publikum laufen, du darfst dich hinsetzen auf der Bühne. Also ich weiß nicht, ob das unsere Aufgabe ist, es vielleicht auch mehr zu vermitteln.
Vielleicht, ja, hast du recht, bei den Jugendlichen, ne?
Ja, was man zum Beispiel auch machen darf, was ich ab und zu mal höre, aber wirklich ganz selten, man dürfte sogar ohne Text auf die Bühne gehen, irgendwie im Finale, wenn man keinen zweiten Text oder so. Also haben auch schon Leute gemacht, Impro, dass sie einfach Impro gemacht haben.
Ja. Mein Slam-Papa macht das auch regelmäßig. Ja. Also ich sind ja auch Impro-Leute. Also Harry Kienzler aus Tübingen, Shoutout hier. Und Jakob Nacken, bei denen hatte ich den Workshop. Die haben auch als Team tatsächlich improvisiert bei den Meisterinnenschaften. Die sind ins Finale gekommen damit, weil sie halt, sie haben sich halt ein Konstrukt natürlich auch überlegt, also wenn du es gut machst, aber die sind halt so gut im Improvisieren, die spielen halt auch regelmäßig auf einer großen Bühne, sind professionelle Impro-Schauspieler und das ist großartig. Und Harry macht das immer noch. Also ich habe ihn erst im Januar habe ich gesehen, wie er das gemacht hat.
Ja, aber es macht ja nicht nur Harry.
Nein,
sondern du hast ja auch
viel Impro Erfahrung angefangen,
weil du auch Impro-Theater spielst.
Ja.
Und da haben wir uns gedacht, wir machen jetzt ein sehr passendes Spiel, nämlich ein Impro-Spiel. Und genau, Yannick, wie geht das Impro-Spiel?
Genau, bei Impro-Spiel musst du deiner Oma, die noch nie was von Slam gehört hat, erklären, was es ist, was ist Poetry Slam und aber auch, warum es die allercoolste Sache der Welt ist, okay? Das ist so das Setting, bei Impro-Theater gibt es ja auch mal so ein vorgegebenes Setting. Du hast ungefähr 3 Minuten Zeit dafür und es gibt aber eine kleine Einschränkung und zwar musst du in der Erklärung an deine Oma, musst du möglichst sinnvoll die folgenden Begriffe einbauen.
Okay, ich lese mal die Begriffe vor, damit ihr alle Bescheid wisst, was die Begriffe sind. Julia Engelmann, Heavy Metal, Wut, möchte gern, Startplatz 1, Cringe, Osterhase, Applausrakete, toxische Männlichkeit und Ingwermate.
Genau, also du hast keine Vorgabe, wann welcher Begriff kommen muss und auch die Reihenfolge ist egal. Wir schauen so ein bisschen mit und immer wenn einer der Begriffe genannt ist, dann ertönt der folgende Ton. Genau, und dann wissen alle Bescheid.
Dann kriege ich 10 Punkte.
Genau.
Alles klar, das heißt, du musst dir jetzt einfach vorstellen, als wären wir irgendwie deine Oma. So. Also du kannst uns anschauen mit uns spielen.
Hallo Kati, was ist dieses Petri Slam?
So, jetzt. Also jetzt, sie würde Katharina sagen. Okay. Aber ja, genau. Also, das ist so, dass du dich da auf eine Bühne stellst mit Texten, die du selbst geschrieben hast und da vorliest. Also so eine Art Vorlesewettbewerb. Und dort, weil es ein Wettbewerb ist, hast du dann eine Reihenfolge. Manchmal ist man dann auf dem ersten Startplatz, Startplatz 1. Das ist natürlich nicht so gut, weil das Publikum dann noch nicht so genau weiß, was passiert. Und dann kommt man wahrscheinlich nicht weiter. Was ganz wichtig ist beim Poetry Slam, dass man da alles machen darf, was man möchte. Also man hört ganz verschiedene Texte. Also das kann lustig und ernst sein. Manchmal sind Leute einfach wütend und schreien rum. Also Wut ist übrigens auch einen Text, ich habe einen Text über Wut, den habe ich auch geschrieben, Oma, aber den das ist ein bisschen zu laut, wenn ich dann jetzt schreie, das ist nicht so gut. Und wenn man mal einen Texthänger hat, ist das auch total witzig, da gibt es so eine, so für Insider, die beim Slam regelmäßig sind, da kann das Publikum ruft dann einfach Heavy Metal, wenn jemand einen Texthänger hat und dann ist man so ein bisschen bestätigt oder kann vielleicht sein Textblatt rausholen, ja. Also natürlich tummeln sich da auch ganz viele Möchtegern Menschen im Poetry Slam. Aber das ist halt so, wenn es so ein offenes Format ist und viele Männer, die sich einfach auf die Bühne stellen, weil sie sich für so toll halten und dann ihre toxische Männlichkeit da präsentieren, vor oder hinter der Bühne. Aber im Backstage, also das ist der Raum hinter der Bühne, wo man dann abhängt, da gibt's ganz oft leckere Getränke zu trinken, zum Beispiel Ingwermate. Das ist dann auch bei den Meisterinnenschaften hatten die den als Sponsor. Dann durften wir die ganze Zeit das trinken. Das war richtig schlecht für unseren Zuckerhaushalt. Ja. Und weißt du, Oma, ich habe dir ja letztes Mal erzählt, was Cringe ist. Deswegen kennst du das ja schon. Und auch Slam kann manchmal wirklich cringe sein. Also nur weil die Leute da sich künstlerisch austoben, heißt es das nicht, dass das gut ist. Also da kann halt auch der Osterhase sich auf die Bühne stellen. Aber was ganz wichtig ist, man darf sich halt nicht verkleiden beim Poetry Slam. Ne? Es geht nur um das gesprochene Wort des eigenen Textes. Und das Publikum darf dann mit Applaus bestimmen, wer gewonnen hat. Und damit die Moderation raushören kann, wer den lautesten Applaus hat, machen die ganz oft, dann machen die immer so am Anfang eine Applausrakete, so ein Warm-up-Spiel mit dem Publikum. Und die dann immer sagen, und wie klingt dann ein 8-Punkte-Applaus und jetzt 9, dann wie klingt ein 10-Punkte-Applaus? Ich kenne eine, die macht das. Ja, und dann ist das natürlich nur ein Hobby und man kann da eigentlich kein Geld mitkriegen. Also man kriegt schon so seine Fahrtkosten oder mal was zu trinken. Aber so richtig mit Poetry Slam kann man kein Geld verdienen. Es ist einfach ein niedrigschwelliges Format. Aber es gibt auch Leute, die sind mit Poetry Slam sehr berühmt und reich geworden. Da gibt es eine, die ist einfach im Internet so berühmt geworden, dass sie dann auch Bücher geschrieben hat. Und jetzt füllt die größte Hallen und dann kommen wirklich die Leute hin und hören sich ihre Texte an und zahlen dafür richtig, richtig viel Geld. Ja, das ist diese Julia Engelmann.
Mhm. Und Oma Rahel, bist du überzeugt? Gehst du zum
Ja, ich
Slam?
Wollte jetzt sagen, also wenn ich seine Oma wäre, ich würde sagen, ja, ich probiere das auch mal aus.
Aber was ist toxische Männlichkeit?
Cringe, ja. Ich weiß, mit Toxikologie.
Ja, zu viel davon ist schlecht auf jeden Fall.
Ja. Übrigens, weil das Wort Startplatz 1 gefallen ist, es gibt einen anderen sehr coolen Slam-Podcast, an den ich ein Shoutout geben möchte.
Das
ist unser Shoutout an den Startplatz 1 Slam-Podcast von unseren sehr tollen Freunden Benny und Effi. Hört euch den auch unbedingt mal an.
Die auch ein cooles, witziges Slam-Team haben.
Ja, ja, das Team, Poetry Slam-Team. Ja. Also was auch.
Meta-Witz. Mag Meta-Witze. Ja.
Wir wollten mit dir auch übers Veranstalten reden, ja, weil du ja schon gesagt hast, du machst mittlerweile mehr Slams als Moderatorin und Veranstalterin als Auftritte. Was würdest du sagen, ist denn die nervigste Sache und was ist die schönste Sache beim Veranstalten eines Slams?
Wenn du schon so fragst, fange ich dann mit der nervigen Sache an. Das Nervige ist natürlich, was man nicht sieht, ist ziemlich viel Orgakram, den man im Hintergrund machen muss. Und somit sitze ich halt an meinem freien Tag. Ich habe montags, ich arbeite im Hauptjob Teilzeit, montags ist mein freier Tag. Da mache ich dann aber die Nebentätigkeit, also die ganzen Slam-Sachen und so. Und das bedeutet, ich sitze da genauso und schreibe E-Mails. Und nervig ist das manchmal auch, wenn man da nicht so Lust hat. Und das ist ja nicht so künstlerisch und irgendwas. Und man füllt irgendwelche Excel-Listen und so weiter und macht Buchführung und Steuererklärung. Das ist dieser unglamouröse Teil. Aber was auch richtig nervig ist, unzuverlässige Leute. Ich meine, also ich bin da sehr kulant und meine Erwartungshaltung ist, glaube ich, da sehr gering, weil ich weiß, die Leute, also die Auftretenden meine ich jetzt vor allem, na, dass mal vielleicht jemand nicht kommt oder ich habe eigentlich eine Infomail geschrieben, da steht alles drin und dann kriege ich noch eine WhatsApp oder eine Instagram-Nachricht, wann muss ich nochmal da sein? Gibt's da was zu essen? Wie komme ich dahin? Hä, aber das ist ja voll weit vom Bahnhof weg oder irgendwas, keine Ahnung. Und dann denkst du dir, ja, das habe ich eigentlich schon geschrieben, aber ja. Aber darüber sehe ich dann hinweg, weil ich weiß, dass es so ist. Gerade beim U20-Bereich, da habe ich größtes Verständnis. Wie oft habe ich schon erklärt, dass man mit dem Bayern-Ticket nicht im ICE fahren darf? Und das ist auch okay, ja. Aber ich denke, das ist so, das ist das Unschöne dran, dass man manchmal halt sehr viel so Zeug macht. Ja, gerade so Förderanträge schreiben und dann Rechenschaftsberichte und du denkst nur so, es interessiert keinen, du steckst super viel Zeit rein in irgendein Papierkram, das in eine Schublade landet, nur damit die dir halt einfach Geld geben. Also ja, es muss ja auch eine Berechtigung haben, ne? Aber das ist so manchmal, jetzt liest ja keiner so einen Bericht im Nachhinein. Kannst du ja noch so schön geschrieben haben.
Und was ist das Schönste?
Das Schönste ist natürlich schon auf der Bühne stehen. Also ich bin gerne auf der Bühne und ich finde auch dieser direkte Austausch mit dem Publikum sehr schön. Also für mich ist das auch wichtiger schon immer gewesen, als zum Beispiel, dass meine Texte in einem Buch abgedruckt sind oder dass ich ein eigenes Buch habe, das ich verkaufen kann bei Slams. Das ist mir nicht so wichtig, weil ich will auch sowohl, wenn ich als Slammerin selber auf der Bühne stehe, diese Interaktion mit dem Publikum und das ist auch das, was ich beim Moderieren einfach sehr gerne mag, dass man darüber den Abend gestalten kann, dass man als Moderation den Rahmen gibt, die Bühne den anderen bereitet. Ja, und das ist halt eben auch das Schöne. Irgendwann bin ich ja in die Rolle geraten, dass ich andere fördern kann. Ich wurde gefördert von Leuten, die gesagt haben, hey, moderier doch mal hier, wir machen jetzt mal den Slam. Also zu dem U20-Slam in Erlangen bin ich ja gekommen, weil Lukas Fasnacht keine Lust hatte auf U20. Es war aber klar, ich werde nach Erlangen ziehen. Und dann hat er das so mit eingefädelt, dass der ich Teil vom Team war dann, weil er keine Lust auf U20 hatte. Und das sind ja auch Leute, die mich gefördert haben und woraus ich ja viel Vorteile gewonnen habe. Und jetzt kann ich andere fördern. Mhm. Und das ist halt schön.
Was findest du denn, was eine gute Moderation ausmacht?
Also eine gute Moderation ist auf jeden Fall wertschätzend. Ich mag keine Opferkomik. Das heißt, dass man sich entweder jemanden aus dem Publikum oder auch von den Auftretenden nimmt und sich über irgendwas lustig macht. Wenn man da mal drauf achtet, sieht man das auch gerade so in Stand-up-Comedy und sowas häufig. Da lachen auch immer total viele, aber ich mag das gar nicht. Also es ist mir wichtig, dass man da wertschätzend ist und eben, was ich vorher schon gesagt habe, den anderen eine Bühne bereiten. Also das heißt, ich muss das so vorbereiten, dass die dann einen möglichst guten Auftritt haben. Wenn das Publikum zum Beispiel müde ist, lame oder es ist wenig Publikum da in einem großen Raum, dann musst du die halt ein bisschen anheizen. Dann ist das deine Aufgabe, die Bühne warm zu machen für die Auftretenden dann. Und auch wenn ich gerne auch rede, merkt man jetzt, ich rede ja gerne und viel, denke ich, dass ich bei der Moderation eine ganz gute Balance habe zwischen genug aufwärmen und mit dem Publikum was machen. Aber es geht nicht um mich. Mhm. Ich bin nicht die Hauptperson. Die Leute kommen eigentlich nicht wegen mir, sondern wegen der Show, wegen den anderen. Und das ist auch ganz wichtig, weil ich finde, das vergessen manche und dann ist das so, das ist die XY-Show und ich bin der Tolle und ich stelle mich jetzt dahin und ich bin auf jedem Veranstaltungsfoto vorne drauf und immer mein Gesicht und ich mache immer einen Text vorne weg und so weiter und so. Und das ist was, was ich halt nicht so schön finde. Also da bin ich schon so, es geht schon um die anderen, ja.
Ja, ich finde auch, also wenn man sich auch so ursprünglich überlegt, warum braucht man eine Moderation? Ja, weil es komisch ist, wenn einfach nacheinander sich Leute selbst organisiert auf die Bühne stellen und welche Texte nacheinander lesen. So, man braucht es als Übergang und jemand, der die Bühne so bereitet. Und ich finde, es wird zum Beispiel auch unterschätzt, wie wichtig das ist, auch gerade beim Slam, weil da so unterschiedliche Sachen nacheinander passieren, auch nach den Texten zum Beispiel auch wieder so ein bisschen so zu neutralisieren und so. Da wollte ich nämlich auch fragen, wie gehst du mit sensiblen Themen auf der Bühne um, weil das ja beim Slam auch oft für die Moderation auch überraschend kommt und man das danach aber ja auch irgendwie so abfangen muss. Wie löst du sowas?
Ja, das ist gar nicht so leicht. Tatsächlich meistens thematisiere ich es nicht, sondern erzähle dann irgendwas Allgemeines oder leite vielleicht schon auf die nächste Person über und sag länger, auch weil ich... Wenn du das tust, dann stellst du die Person ja wieder raus, ne? Ja. Also klar, wenn es jetzt natürlich ein krass diskriminierender Text wäre oder irgendwas, ich bin zum Glück noch nie in so eine Situation gekommen, dass ich überlegen musste, muss ich das abbrechen? Aber das würde ich machen wollen, ne? Und das würde ich nicht dastehen lassen, wenn jemand irgendwie krass rassistisch, sexistisch oder keine Ahnung, oder einen AfD-Text macht. Weißt du ja nicht, wenn sich vorher jemand über die offene Liste anmeldet. Und da würde ich dann eingreifen. Ja, aber es ist nicht leicht.
Ich finde es da total schwierig, weil es könnte ja auch sein, dass der Text eine Wendung nimmt.
Ja,
da habe ich auch total Angst davor, dass mir das mal passiert, dass jemand irgendwie Text macht, der irgendwie, keine Ahnung, sexistisch ist. So. Ja. Es ist aber vielleicht selber irgendwie sogar eine Frau. Und ich bin dann so, weiß ich jetzt nicht genau. Und dann irgendwie auch zu versehen einzugreifen, obwohl das zum Beispiel sich dann so wendet und dann eigentlich die Aussagen entkräftet werden oder so.
Ja,
also ich finde es super schwierig.
Ich würde nicht zu früh abbrechen, auf jeden Fall, aber auf jeden Fall, wenn es dann irgendwas ist, danach was sagen und das irgendwie in den Kontext setzen.
Ja.
Das ist schon auch die Aufgabe der Moderation. Das ist auch nicht so leicht. Und generell, also nicht nur bei Poetry Slam, auch allgemein wird die Rolle Moderation oft unterschätzt, weil die Leute denken, man ist ja nur so ein Ansager.
Ja.
Das merkst du daran, dass dann für irgendwas, wo du immer Moderation gemacht hast, die jetzt sagen, ach, diesmal brauchen wir keine Moderation. Ja. Der DJ sagt einfach zwischendurch die Acts an. So, okay, alles klar.
Das finde ich auch lustig, wie oft mir das auch schon passiert ist, dass ich für irgendwelche Sachen als extern, als Slammerin gebucht war und ich sollte eigentlich nur ein, zwei Texte machen. Und die Moderation wurde von diesen externen Leuten, irgendwie Unternehmen oder so, dann selber irgendwie, das machen wir selber irgendwie. Mhm. Und dann haben sie so während der Veranstaltung festgestellt, irgendwie ist das nicht gut.
Ja.
Und dann kamen sie so zu mir und sind so, ja, du machst ja zwei Texte, kannst du vielleicht die Person dann abmoderieren, die dann vor dir war und vielleicht danach dir dann noch sagen, jetzt wäre dann als nächstes und so. Oder so eine halbe Moderation so. Und merkt, das ist schon wichtig, weil das sonst irgendwie eine wirre Moderation oder keine Moderation, das ist richtig schnell, macht es wirklich die Texte schlechter auf eine Weise, weil die Bühne nicht dafür da ist dann.
Ja. Aber da haben sie es ja dann wenigstens gemerkt.
Ja.
Ne? Also eine gute Moderation ist halt eigentlich total wichtig und das ist meiner Meinung nach unterschätzt und es dauert auch, also es ist auch eine Vorbereitung. Es ist auch, ich meine, das macht ihr ja auch hier für die Sendung. Es ist viel mehr Aufwand, als man sieht. Und als Moderation, das ist auch was zu meiner Philosophie dazugehört. Ich bin die erste Person, die da ist am Abend und ich bin die letzte, die geht. Mhm. Ich habe einen Überblick über alles. Nicht nur über die Bühne und die Auftretenden, sondern ich muss auch wissen, wo sind die Toiletten? Wo ist der Notausgang? Ne? Also, weil es geht um Basic Grundbedürfnisse der Menschen, der Auftretenden, aber auch des Publikums. Du musst denen sagen, dass eine Pause stattfindet. Du musst denen sagen, wie lang die Pause ist. Einmal habe ich das vergessen und prompt stand eine am Bühnenrand. Wie lang ist Pause? Ja. 15 Minuten, wie immer. Aber ja, also ich meine, ich habe es natürlich nicht so gesagt, sondern so, ah Mist, ja, habe ich vergessen anzusagen. Ist ja auch so, die Leute brauchen das.
Ja.
Das ist wichtig.
Wir machen ja seit Herbst auch einen 20 Slam in Würzburg zusammen mit Pauline Füg. Also wir sind zu dritt und ich finde es super stressig. Ich habe ständig was im Kopf. Und das Allerkrasseste bei dir finde ich immer, dass du ja auch noch mitschreibst während der Texte, weil du die am Ende zusammenfasst.
Ja.
Und also das finde ich ja so krass. Also wir lassen uns immer Begriffe vom Publikum zu den Texten geben. Also ist das, also ich weiß gar nicht, erstmal einfach ein Ausdruck der Bewunderung.
Ja.
Und warum machst du das? Also ist das auch eine Form der Wertschätzung?
Ja, auch. Ja. Also mitschreiben mache ich deswegen, weil ich mich dann besser auf die Texte konzentrieren kann tatsächlich, weil ich manchmal auch abschweife. Und dann kann ich mich besser konzentrieren. Das ist einfach der Trick, warum ich das mache. Deswegen habe ich auch deinen allerersten und deinen allerersten Auftritt auch irgendwo die Notizen davon in meinen Büchern zu Hause. Ja, voll. So, bei 10 Jahren kann man vielleicht mal eine Ausstellung machen.
Ja, ich glaube, es wird einfach Überforderung und die Welt ist zu viel. Das waren die Themen wahrscheinlich. Hat mir jemand vergessen.
Irgendwas mit Verliebtsein wird bei mir auch dabei gewesen sein.
Ja. Schön. Das ist doch wunderbar. Ja, und ich habe natürlich verschiedene Moderationsstile gesehen vorher und Harry Kienzler hat das immer so ein bisschen halbherzig zusammengefasst und das fand ich wollte das besser machen. Es ist ja auch okay, dass man ja von seinen Meistern lernt, aber es gibt halt einen Meister, das ist Jan Siegert, der hat den Erlanger Poetry Slam auch gegründet und der ist halt der Meister der Zusammenfassung. Also der hat Texte zusammengefasst und dann noch so eine Moral rein interpretiert oder gesagt, wo du manchmal dachtest, cool, ja genau, so kann man meinen Text auch sehen. Also der ist halt richtig cool und der saß einfach nur immer so mit den Armen verschränkt am Bühnenrand und du hast nicht mal gewusst, hört er jetzt eigentlich richtig zu oder nicht. Und dann sind die Zusammenfassungen aber auch manchmal zu lang gewesen, da waren die auch 1-2 Minuten lang. Und da orientiere ich mich ein bisschen dran, wobei ich es versuche, kürzer zu machen. Und ja, es ist vor allem auch für mich eigentlich eine Form des Respekts, gerade beim U20-Slam. Und natürlich kommt dann auch viel Feedback, dass die das gut finden. Und dann ist mein Anspruch, das natürlich auch weiter so zu machen und gut zu machen. Und da dann auch, also gerade bei U20 ist manchmal ein bisschen schwieriger, je nachdem wie die Texte sind, wenn es manchmal irgendwie ein bisschen lyrischere, verwinkeltere Texte sind, wo die vielleicht nicht so ganz klar ist, um was es da eigentlich geht. Das zusammenzufassen ist dann schwierig. Ja. Und dann versuche ich halt, alle ähnlich kurz zusammenzufassen.
Ja, ja, ja.
So, das kennt ihr vielleicht ja auch von eurer Veranstaltung.
Ja, ja. Wir lassen eben die Begriffe sehr voll uns vom Publikum. Wir sagen einfach, ihr müsst zuhören.
Ja, ja.
Das
kenne ich auch. Das kenne ich auch. Das funktioniert manchmal. Aber ich mag das eigentlich ganz gerne. Und vor allem, oft unterhält sich das Publikum dann auch währenddessen, weil sie sich halt beraten quasi so, boah, wen wollen wir denn jetzt weiterwählen? Mhm. Also natürlich geht das ja auch nur deswegen, weil ich mit Applausabstimmung mache. Bei vielen Poetry Slams ist es ja üblich, mit Punktewertungen zu arbeiten. Da brauchst du ja keine Zusammenfassung oder irgendwas zu machen. Ja. Aber ich finde das auch schöner, wenn das ganze Publikum entscheiden kann. Und dann ist es auch der Unterschied in der Regel nicht so krass. Na klar, es kann schon auch mal sein, aber so gerade im U20-Bereich will keiner eine 3 für seinen Text, auch wenn der nicht gut
war. Ich verstehe es auch nicht. Also es hat für mich keinen Sinn, das da zu machen. So,
weil, es ist eine vermeintliche Quantifizierung und Objektivität, die aber meiner Meinung nach nicht gegeben ist.
Das auch nicht braucht.
Ja.
Also darum geht es ja nicht. Und ja, genau. Also selbst wenn man irgendwie mal so 2 Applause irgendwie ähnlich sind und man es dann falsch hört, keine Ahnung, es geht ja um nicht so viel. Und das ist halt irgendwie bei Punktwertung schon irgendwie
deutlicher.
Ja.
Du bist ja nicht nur Veranstalterin, darüber haben wir jetzt viel geredet, du schreibst auch immer noch Texte und da hast du uns netterweise einen mitgebracht, den du uns vortragen darfst. Genau, also richte es dir ein und dann nach einem kurzen Signalton darfst du anfangen.
Ich mache gerade ein Experiment. Ich gärtnere. Ich lasse wachsen. Das ist neu für mich. Eigentlich hatte ich schon immer einen braunen Daumen. Mir sind schon Kakteen vertrocknet. Doch nun schaffe ich es, dass zarte Spitzen durch die Oberfläche blitzen und sich gen Tageslicht recken. Die anfangs harten, kurzen Stummeln werden weich und glänzen in der Sonne. Und eines Tages werde ich einen Busch haben, einen richtig dichten Wald, einen Dschungel, einen dichter Wald. Denn ohne Frage ist es ein Ort, an dem magische Dinge passieren. Nur damit wir uns richtig verstehen, ich spreche von Körperbehaarung. an einem Frauenkörper. Ich spreche von meinem Körper. Von meinen Achseln, die ich seit ich 13 bin zunächst mit Bastelschere und Pinzette und später Rasierklingen freigehalten habe. Weil ich das in der Bravo las, weil ich es überall sah, weil es erwartet wurde. Alles andere sei unästhetisch und eklig. Ich trug selbst im Hochsommer und am Strand im Urlaub lange Hosen, bis mir meine Schwester zum 15. Geburtstag gegen den Willen meiner Mutter endlich einen eigenen Rasierapparat und mir dadurch Freiheit schenkte. Seit damals sind wir unzertrennlich, mein Rasierapparat und ich. Blind ergreife ich ihn täglich unter der Dusche, woraufhin mein Arm reflexhaft hochschnellt. Doch 2018 machte es möglich. Beauty-Trend Achselhaare. Ich habe über 20 Jahre gebraucht, bis meine Neugierde über das glattrasierte Schönheitsideal siegte. Ich bin Wissenschaftlerin. Ich will forschen und wissen und ich möchte spüren. Also spüre ich jetzt. Ich spüre kurze, kratzige Stoppel, die sich wie ein Klettverschluss ineinander verhaken. Ich spüre einen Fremdkörper, ein Polster. Einen zarten Busch, der die Arme leicht abstehen lässt, und wenn ich die Arme ganz fest an den Körper drücke, bouncen sie durch die Sprengkraft der Haare leicht zurück. Nicht mehr lange, und ich kann so fliegen. Vielleicht ist das auch der Grund für dieses Schönheitsideal. Die unbehaarte Frau kann nicht wegfliegen. Sie bleibt, wo sie ist. Außer auf dem Frauenkopf, da muss es richtig sprießen. Lange wehende Mähnen, die beim Entlangschlendern auf und ab wippen, sowie die Brüste der Baywatch-Rettungsschwimmerinnen, wenn sie hastig den Strand entlang spurten. Seit ich kurze Haare habe, sagen mir Männer, es sind eigentlich immer nur Männer, ungefragt, mir gefallen bei Frauen ja eigentlich lange Haare, aber dir stehen die kurzen Haare. Da habe ich echt Glück gehabt. Oder ich stehe auf kurze Haare. Das ist ja so frech. Ist das frech, einfach so jemandem in die Eier zu treten? Ich hätte nicht gedacht, dass meine Entscheidung, als meine junge Frau im Alter ist es etwas anders, meine Haare kurz schneiden zu lassen, so ein Politikum sind, das offensichtlich die ganze Welt bewegt. Ich meine, wir sprechen hier von Haaren. Aber Überraschung, Haare gehören zur Objektifizierung der Frau und sie sind politisch. Also die Haare, manchmal auch die Frauen. Was fällt mir nur ein, mich nicht der Gesellschaft und ihren Normen zu beugen? Danke, liebe Männer, dass ihr mich trotz oder auch gerade wegen meiner kurzen Haare haben wollt. Also nicht alle, aber es sind genug. Meine Achselhaare haben das geändert. Denn dieser Trend lässt den allermeisten Männern immer noch die Haare zu Berge stehen. Ich habe sie gefragt, eine statistisch ausreichend große Gruppe einen T-Test und Gauss-Verteilung gemacht. Sie finden es eklig. Diese Erkenntnis bestätigt mich in meinem Weg. Trotz anfänglicher Skepsis und Unsicherheit mag ich mittlerweile meine Achselhaare sehr. Manchmal streichle ich sie, weil sie so weich und unschuldig sind, wie kleine Kätzchen. Wenn mir langweilig ist, zwirble ich sie wie Schnurrbarthaare zum perfekten Moustache. Was mich nur ein bisschen traurig macht, ist, dass zum einen meine Achselhaare asymmetrisch wachsen, also unter dem rechten Arm ist einfach viel weniger als unter dem linken, und dass ich jetzt nicht mehr so gut Furzgeräusche mit meinen Achseln machen kann. Ich habe da jetzt Schalldämmung. Meine Achselhaare sind nicht rostrot, kupferbraun, Bronze. Meine Achselhaare sind dunkelblond und leicht gewellt. Was für eine Enttäuschung. Meine Achselhaare sind da. Und meine Achselhaare sind nicht allein. Denn wenn man einmal anfängt, meine Achselhaare sind meine Angelegenheit und auch eure. Also, let's grow. Oder eben auch nicht.
Vielen Dank, Kathi, für deinen Textbeitrag.
Wir haben ja auch drüber geredet, dass natürlich das schade ist überhaupt, dass man solche Texte braucht. Und es ist schön, wir irgendwann keine feministischen Texte mehr machen zu müssen. So. Aber ich muss auch sagen, ich könnte auch damit leben, wenn wir so für immer so Texte machen, wo wir so unsere Körper feiern und keine Ahnung. Also ich höre auch einfach gerne zu.
Ort, wo das vielleicht auch passiert, öfters, demnächst mehr, ist das E-Werk, weil da veranstaltest du zusammen mit Chris Ortega eine neue Veranstaltungsreihe. Magst du das Projekt ganz kurz vorstellen?
Ja, die Reihe heißt Lautstark, geschrieben mit einem Sternchen, super, wo das cool. A ist, weil wir mögen Sternchen.
Wir lieben Sternchen.
Wir lieben Sternchen, auch in Bayern. Und
auch in der Schule.
Es ist eine queer-feministische Veranstaltungsreihe. Das heißt nicht, dass die queer ist, aber Queer-Feminismus. Und wir wollen es soll auch ein Kollektiv werden, dass sich auch andere Flinter-Personen engagieren können. Und genau das ist das Ding. Es soll nur Flinter-Personen in der Organisation und auf der Bühne sein. Einfach weil viel zu viele Männer sich den Raum nehmen, selbstverständlich, Flinters sich da nicht so sehr trauen und die allermeisten Veranstaltungen halt deswegen sehr cis-männlich geprägt sind und dann auch die Themen und deren Geschichten mehr auf Bühnen vertreten sind und damit die anderen weniger sichtbar. Und wir sind, Chris und ich, für Sichtbarkeit und wollen da anderen dann eine weitere Plattform geben und ein bisschen mehr Sichtbarkeit schaffen.
Ja, voll schön, voll gut und voll wichtig, dass ihr das macht.
Ja.
Also, falls ihr ZuhörerInnen jetzt voll angefixt seid von offenen und diverseren Bühnen und feministischeren Bühnen, dann wisst ihr, wo ihr hingehen könnt, nämlich nach Erlangen ins E-Werk. Und zwar wann, Kathi? Wann ist die erste Veranstaltung?
Am 19. April, das ist ja schon bald. Am 19. April um 20 Uhr in der Kellerbühne. Flinters auf die Bühnen. Eine Talkrunde mit tollen Personen aus der Region, die auf und hinter der Bühne kulturell aktiv sind.
Nice.
Ja. Sehr schön, dass du da einen wichtigen Beitrag dazu leistest.
Dass du heute sichtbar bzw. hörbar warst.
Ja, danke euch, dass ihr mir hier den Raum gegeben
genau.
habt.
Genau, wir bleiben weiterhin hörbar und zwar das nächste Mal in 2 Monaten. Den Podcast könnt ihr aber auch beliebig oft hören bis dahin auf allen einschlägigen Plattformen. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit.
Eine Stunde, ein Text, ein Thema. Mikroperspektive, der Poetry Slam Talk auf Maxneo.